Ich habe hier ein wunderschönes, gelbes Büchlein von mir. Strafuntersuchung, was tun? Eine Bibel von der Strafverteidigung. Und ich habe hier zwei von den Co-Autoren bei mir. Dominik Jud und
Stefan Bernard.
Ein häufiger Gast bei mir im Podcast, wer der lust. Stefan, wieso gerne eine neue Auflage geschrieben?
Es hat ja eine Revision von der StPO gegeben. Und das ist eigentlich so der Anlass. Und wir haben heute eigentlich auch die Überzeugung, dass wir das Buch so, Dominik und ich haben es jetzt diskutiert, dass wir haben gesagt, so alle 5 bis 10 Jahre, oder, sollte man es überarbeiten, damit man einfach Schur bleiben. Oder was haben wir gesagt? Ich weiß es gar nicht
mehr. Ja, ich glaube, alle 6 bis 7 Jahre, wo es immer wieder mal Veränderungen gibt. Und tatsächlich war der Anlass die StPO-Revision, die eigentlich ja seit das Jahr, 2023, in Kraft tritt. Jetzt ist es halt verschoben um ein Jahr.
Also sind ihr der Zeit voraus?
Sozusagen.
Habt ihr vielleicht noch schnell Infos zu dieser Geschichte? Ich meine, das Büchlein ist ja, also die Bibel ist älter als mir.
Nein, sie ist jünger als mir, Tuli. Sie ist aber älter als Dominik. Also, die weissen alten Wähler hier in diesem Raum sind ein bisschen älter. Also das Buch ist von 1978, Dominik ist ein bisschen jünger, wir sind ein bisschen älter. Und 1978 ist das Buch das erste Mal von Barbara Hug herausgegeben worden als Broschüre. Ja, also sie hat es geschrieben als kurze Anleitung, die ist etwa 40 bis 50 Seiten stark.
Und ist sie dann begrüßt worden mit einer Strafuntersuchung?
Nein. Das ist ein Mythos, dass sie eine Strafuntersuchung hatte. Sie hat ein Disziplinarverfahren gehabt. Also es wird vermengt, weil dann hat es ja noch den Kröcher-Möller-Fall gegeben, wo der Bernie Rambert und der Danuser und der Edi Schönenberger und der Zwalle vom Anwaltskollektiv ein Strafer, also wo die auch mit Disziplinarmaßnahmen sind überdeckt worden. Und das sind eigentlich zwei wie gleichzeitige Verfahren gewesen, oder fast zeitgleich. Und es wird manchmal vermischt. Sie ist disziplinarisch gebüßt worden, weil eine solche Anleitung ist als ungebührlich angeschaut worden.
Aber sie hat gleich ihren Weg gefunden.
Die Anleitung?
Ja.
Ja, das hat sie natürlich populär gemacht. Und Barbara Hug hat dann durch Benny Gehring, der ein Strafverteidigungspionier ist, das ans Bundesgericht weitergezogen. Und das Bundesgericht hat bestätigt, eine solche Anleitung ging nicht.
Also da sieht man ja doch, dass im Mindset ist doch etwas gegangen. In den letzten, jetzt muss ich rechnen, 45 Jahren.
Ja, teilweise sicher. Also die Beschuldigten recht. Also anerkennt ist schon, dass Verteidigung einseitig und ernsthaft ist ja der Kröcher-Möller-Entscheid. Dort ist sicher etwas gegangen. Ob es um beschuldigte Recht insgesamt besser bestellt ist, das kommt sehr auf die Optik drauf an. Das würde ich jetzt nicht einfach so unterschreiben. Aber es ist klar, oder? Und was auch klar ist, ist, dass bei Barbara Hug, also, ich meine, die hat sich wie die ganze erste Gründergeneration vom Anwaltskollektiv, die hat sich sehr exponiert. Also, die Strafverteidigung in der Schweiz finde ich, ist ohne Gründergeneration vom Anwaltskollektiv nicht denkbar. Und man kann eigentlich sagen, im Anwaltskollektiv Zürich ist die Geburtsstunde der schweizerischen Strafverteidigung passiert.
Jetzt, wer sind die Adressaten von diesem Buch?
Also meinst du jetzt heute oder dann?
Dann und heute.
Also dann war es einfach für alle Beschuldigte gewesen, wobei im Umfeld des Anwaltskollektivs ist das schon sehr ein politisiert, also sie ist um die 80er Unruhe, es war sehr ein politisiertes Umfeld gewesen. Wobei Barbara Hug, das muss man sagen, die ist von einem politischen Hintergrund an die Strafverteidigung her, von einer klaren rechtspolitischen, oder nein, nicht rechtspolitisch, von einer klaren politischen Haltung. Aber die erste Broschüre war eine knochentrockene Anleitung, wie man sich am geschicktesten verhalten. Also, das war nicht einfach politisches Gedöns, sondern das war wirklich eine Anleitung, aber von einem klaren Verteidigungsstandpunkt. Und das war streitig. Und dann habe ich das Gefühl, ist schon vor allem so die bewegte Jugend gewesen, die das hat angeschaut. Und heute haben wir ein extrem breites Publikum. Also, es lesen irgendwie Sozialarbeitende zum Teil. Es lesen auch, habe ich gehört, Leute für die Anwaltsprüfungsvorbereitung. Es lesen natürlich Beschuldigte weiterhin. Wir verschenken es den Leuten hier und wir verkaufen es. Ich weiss nicht, Dominik, hast du mit Mathis mal geredet? Wer es so kauft? Das ist glaube ich, sehr breit.
Ja, durchaus. Ich habe mit Mathis jetzt nicht konkret geredet, aber es ist so, und Amtsstellen und auch Anwälte, verschiedenste, meistens Strafverteidiger, die es zum Teil auch den Klienten weiter schenken. Ich habe das ab und zu gemacht, den Klienten in Haft. Dann können sie sich dort mit der vielen Zeit noch weiterbilden, wenn sie es wollen. Genau.
Wie hast du es denn reingebracht?
Wie meinst du, reingebracht? Ah, ins Gefängnis?
Ja, heisst einfach, in den Akten ist auch noch...
Nein, sie sind ja auch mit dem schönen... Da, sie sind ja verpackt in dem... Wie nennt man das? Papier. Und dann kommt man es ja reinüber. Es darf ja einfach nicht offen sein.
Ah, okay.
Hat nie ein Problem
hat dargestellt. Nie ein Problem gehabt. Nein. Ich habe mal ein Problem gehabt mit einem Playboy.
Das hast du vielleicht noch in einem anderen gelegenes Problem.
Wie meinst du?
Das ist gleich.
Jetzt sehe ich, dass da zahlreiche Autoren dabei sind. Wie haben die Autoren ausgesucht und wie zusammengeschafft?
Die Autoren sind ja schon... Ich bin jetzt an der zweiten oder dritten Auflage dabei und die haben ja schon früher immer mitgeschafft oder zum Teil in wechselnder Besetzung. Es kann jeder, der möchte, mitmachen. Es gibt im Anwaltskollektiv einen Aufruf, wer möchte wieder mitmachen. Und in der Regel haben sich die gleichen wieder gewählt und mit ein paar Veränderungen. Und so ist es auch diesmal zustande gekommen. Neu war jetzt, dass der Stefan jemanden gesucht hat, der mit ihm die Redaktion macht, weil es einfach aufwendig ist. Viel Koordinationsarbeit, Organisation. Und das haben wir jetzt zusammen gemacht diesmal. Am Schluss muss man ja auch das ganze Buch redigieren, muss schauen, dass ein bisschen ein ähnlicher Stil drin ist überall. Das habe ich übrigens noch persönlich eine Herausforderung gefunden, weil durch den Berufsalltag gewöhnt man sich ja ein gewisses Juristendeutsch an, vor allem in Schriftform. Und das hat das Buch bewusst nicht, weil es sich eben auch an Laien wendet, richtet. Und das habe ich zum Teil noch schwierig gefunden, dass man dann sich da anders ausdrückt.
Also einfach schreiben braucht ja dann viel mehr Anstrengung als in unserem juristischen Jargon.
Definitiv.
Und wie ist die Zusammenarbeit unter den Autoren? Also habt ihr da immer einen Zweitleser oder habt ihr einfach als Herausgeber das Ganze gelesen?
Ja, der Stefan und ich haben das Ganze gelesen. Wir haben den einzelnen Autoren dann das Kapitel geschickt zur Überarbeitung. Zum Teil ist das dann extensiv überarbeitet worden, zum Teil weniger. Das war themenabhängig gewesen. Und dann ist es an uns geschickt worden. Wir haben es zusammengebracht und jeder hat das einisch Vier-Augen-Prinzip drüber gelesen und dann nochmal über das Lektorat. Das ist ein externer und dann ist es nochmal zurückgekommen und dann in Druck. So ist das gegangen.
Und bei so Büchern, bei so Gemeinschaftswerken ist ja immer das Problem, dass es jedes Jahr oder bei jeder Auflage dicker und dicker wird.
Es hat auch diesmal zugenommen, das Buch. Es hat doch ein paar Informationen gegeben, die wir reinpacken mussten. Aber ich weiss nicht genau, wie viel dicker. Weißt du, Stefan?
Nein, also wir sind dort besser als irgendwie die meisten Lehrstuhlinhaber, wo es jedes Mal eineinhalb Mal dicker ist. Ist nicht viel dicker. Wobei wir ja noch eine recht intensive Diskussion gehabt, also was man eigentlich bei der nächsten Auflage anders könnte machen. Wir haben dort verschiedene Themen, die wir diskutiert haben. Also, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, dass wir haben diskutiert, ob wir den Straf- und Massnahmenvollzug mal mit einem eigenen Kapitel machen sollten. Nein, was haben wir noch diskutiert?
Gut, ich meine, es kommen natürlich wahnsinnig viele Ideen, wenn man dann an diesem Buch dran ist und man könnte noch so viel ergänzen oder neu gestalten. Gerade auch neu gestalten ist auch immer etwas, was man könnte. Aber ja, konkret kann ich es jetzt nicht einmal mehr sagen, aber ich glaube, wir haben uns aufs Wesentliche beschränkt.
Jetzt kommt es mir in Sinn. Was wir haben diskutiert haben, ist SVG, dass wir noch ein SVG-Kapitel machen. Das haben wir recht intensiv diskutiert. Ob man das will, die Administrativverfahren, die dort Nähe ist. Und dann haben wir auch noch so über also die ganzen ausländerrechtlichen Eingrenzungsmassnahmen, ob man dort mehr macht oder halt die ganzen so Terror- und Nachrichtendienst-Geschichten, ob man die reinnehmen will. Das nehme ich jetzt zum Strafrecht. Wir haben aber uns bewusst entschieden, dass wir am Konzept treu bleiben und Recht auf das Strafverfahren fokussieren. Also zum Straf- und Massnahmenvollzug steht jetzt neu etwas drin, aber es ist ganz wenig und sehr bewusst kurz gehalten.
Also wenn ich jetzt da rein schaue, und das ist wirklich einzigartig und auch super, dann sieht man ja zum Beispiel Kopien oder Abbildungen von Einvernahmen oder von Verfügungen oder einen Antrag auf Untersuchungshaft. Ich glaube jetzt gerade Leute, die der Anwaltsprüfung sind, die das ja zum Teil, wenn sie in der Strafjustiz geschafft haben, das noch nie gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass das ein fantastisch guter Zugang ist, zum, je nachdem, welchen Prüfer das man hat, auch für die Anwaltsprüfung.
Ja, also ich habe das Gefühl, wenn du jetzt jemanden hast, der eher akademischer ist, kann sicher auch helfen, dass es kompakt zu wissen, dass jetzt ein Professor, der sich für Praxis interessiert, denke jetzt zum Beispiel an Mark Thoman, bei dem sicher, aber wenn die jetzt Ich weiß nicht, wer dort drin alles ist. Wenn jetzt denke ich, Thomas Sprenger ist, glaube ich, oder der Marc Engel. Marc Engel. Oder wenn ich an Thomas Fingerhut denke. Ich glaube, wenn du zum Thomas Fingerhut an die Anwaltsprüfung gehst, bist du besser bedient, wenn du das Buch gelesen hast, als wenn du den Basler Kommentar verschluckt hast.
Hast du denn auch mit dem Buch gelernt, Dominik?
Nein, ein bisschen jünger als die Entstehung von dem Buch, aber so viel jünger auch nicht.
Also das ist ja vielleicht ein Geheimtipp, wo man auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, wenn es Richtung Anwaltsprüfung geht.
Ja, also ich auch noch wollte nur abschließend noch sagen, es ist wirklich ein Praxis, es ist ein Buch, das praxisbezogen ist. Also ich glaube, es findet sich auch kaum Artikelangaben da drin. Es ist wirklich konkret auf Praxis ausgerichtet und was einem als Betroffene erwartet. Es ist auch geschrieben aus der, es ist nicht aus der Ich-Person als Betroffene, aber es ist gerichtet an die betroffene Person, sprich die, wo in ein Strafverfahren verwickelt wird als beschuldigte Person.
Dann wäre vielleicht eine gute Ergänzung, jetzt mache ich noch Werbung, weißt, mit meiner Lernhilfe, wo du einfach wirklich das DPO und das DGB hast und dann könntest du es ja glossieren damit du in praktische Input.
Ja, wenn wir jetzt noch beim Werbespot fertig sind und die Podcast eigentlich in der Schleichwerbung machen. Nein, aber jetzt... ohne Witz, was ich wirklich das Gefühl habe, jetzt hören wir auf mit... Also es ist ein Werbeblock, aber es ist der letzte. Was ich wirklich das Gefühl habe, ich gebe es allen deutschsprachigen Klienten, die ich im Gefängnis habe, in Ruhe auf die Jenkins und sage, lesen das doch einfach durch. Und ich merke wirklich, das hilft extrem. Und das Buch ist ja wirklich nicht teuer. Also wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand man bei einem Strafverfahren hat und wenn jede Strafverteidigerin das künftig würde auch Klienten geben, glaube ich, wäre der Informationsstand einfach besser. Es hilft auch, und es hilft auch, dass sie sagen, schau, das steht doch in diesem Buch auf dieser Seite. Es trägt zur Klärung bei und zur Beruhigung in der Ruhehaftsituation. Also insofern, das ist der letzte Werbeblock.
Es ist ja immer wieder die Frage, wie weit können Klientinnen und Klienten Einfluss nehmen auf die Verteidigungsstrategie? Und ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe von uns Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger ist, den Klienten Wissen zu vermitteln. Und ich kenne das Buch, ich habe vielleicht das 2-3 Auflagen vorher einmal gelesen, aber ich bin sehr gespannt jetzt auf eure neue Auflage und allenfalls das wirklich, wie du sagst, als Tool einsetzen, um Klienten auch auf ein Informationsniveau zu bringen, wo dann eine Zusammenarbeit erst möglich ist.
Plus spart es auch, wenn es ein Klient ist, der es wirklich dann gerne liest, auch Zeit, weil vieles, wo man muss einfach erklären, was jetzt die nächsten Schritte sind, würde dann ihm schon durchs Buch bekannt sein und wir können gerade mehr in Medias Res einsteigen.
Also vielen Dank, ihr zwei. Jetzt morgen startet der 1. Mai an. Sehen wir uns dort auch nochmal? Da können wir vielleicht tiefer ins Buch einsteigen.
Ja, also wir sehen uns. Aber ich bin erst am Nachmittag verfügbar, aber am Morgen muss ich da den 1. Mai
starten. Ja, ich komme natürlich auch mit. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.